Ja, gerne.
Vater, und ich danke dir, dass Martin wieder hier ist, Herr. Ich danke dir, Vater, auch für seine Treue, Herr, im Dienst an dir und seinem Reich und deinem Leib, Vater. Und ich danke dir für das Gute, dass du all die Jahre, Herr, in seine Hand gegeben hast und dass er austeilen durfte, Vater. Und für die Erkenntnis, die du in sein Herz gelegt hast, Vater, von dir. Herr, und ich danke dir für das, was heute Morgen, Herr, in seinem Herzen für uns ist. Segne ihn, dass er das so sagen kann, wie du es möchtest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ja, danke schön. Danke für euer Willkommen. Und ihr habt sicherlich alle schon die Jahreslosung kennengelernt. Prüfet alles und das Gute behaltet. Habt sicher auch schon was darüber gehört oder gelesen. Und ich würde gerne diese Jahreslosung ein bisschen weiterführen. Nämlich in diesem Vers, prüfet alles und das Gute behaltet. Da geht es ja um die, sag ich mal, die Einflüsse, die von außen auf uns kommen, auf uns persönlich oder auch auf uns als Gemeinde, dass wir das prüfen sollen und auch unterscheiden lernen können. Ja, und von diesem Prüfen der äußeren Einflüsse möchte ich jetzt zu dem eigentlich kommen, dass wir uns selber prüfen sollen. Ich habe das genannt, nochmal zurück hier, der Weg zu größerem Segen. Das ist ja immer das Ziel eigentlich, ja, wenn Gott uns etwas zeigt oder wenn er uns korrigiert. Er möchte ja, dass wir in der Nachfolge wachsen. Das, was Klaus auch eben schon sagte, ja, dass wir wachsen, dass wir zunehmen und dass wir auch größeren Segen erleben. Okay, ich fange an mit 2. Korinther 13, Vers 5. Da sagt Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wieso? Sonst wäre ich ja gar nicht hier, ne, wenn ich nicht glauben würde. Aber erstmal möchte ich festhalten, das ist ein Auftrag, der hier enthalten ist. Ein Auftrag zur Selbstprüfung, und zwar an jeden von uns. Und das meint auch eigentlich, ja, dass auch jeder Einzelne mündig ist im Glauben. Dass jeder selber vor Gott steht. Das heißt, wir haben eine persönliche Beziehung mit Jesus. Ja, auch wenn man uns jetzt vereinzeln würde, was weiß ich, nach Sibirien schicken und wir würden da irgendwo allein im Wald rumlaufen, wir hätten immer noch eine Beziehung zu Jesus. Ja, und wenn du morgen auf deiner Arbeit bist, du hast immer noch eine Beziehung zu Jesus. Auch ohne Gemeinde, auch ohne Lobpreis, auch ohne dieses ganze Schöne drumherum, was wir ja auch so sehr genießen heute. Ja, versteht ihr? Wir können nicht sagen, wenn wir mal vor Gott stehen, wir alle werden ja einmal vor Gott stehen, dann können wir nicht sagen, ja, ich habe mich so distanziert von dir, weil in der Gemeinde, da bin ich mal schlecht behandelt worden. Oder ich bin mal nicht gegrüßt worden oder was weiß ich. Ne? Der Pastor hat mich schief angeguckt, was weiß ich. Da ist deine Beziehung gefragt. Und das sollen wir nicht abhängig machen von Menschen. Ja, weil ich nicht genug gelobt wurde oder was weiß ich. Es gibt so viele Gründe, warum wir uns vielleicht von Gott entfernt haben. Aber ich frage euch, was ist das für eine Beziehung, wenn wir das von solchen äußeren Dingen abhängig machen? Ja, ich weiß, das passiert, aber es ist nicht richtig, es ist nicht in Ordnung. Weil die Beziehung, die du mit Jesus, mit Gott persönlich hast, die ist doch auf einer ganz anderen Ebene. Als, ja, was weiß ich, ja, diese Dinge, ja, mal haben wir gute Laune, mal schlechte Laune, mal ist das Wetter gut, mal schlecht. Und mal hat auch unser Ehepartner gute oder schlechte Laune, aber davon mache ich nicht meine Beziehung im Glauben abhängig. Erstens. Zweitens, was bedeutet das denn, im Glauben zu sein? Wir haben alle Glauben. Jeder Mensch hat Glauben. Auch die Nicht-Christen haben Glauben. Aber das ist nicht gemeint, dass wir irgendeinen Glauben haben, sondern bist du im Glauben? Und das steht auch im Griechischen, das Wort en. Das heißt, so wie wir auch in Christus sind. Ja, wir glauben nicht nur an Jesus, dass es ihn gibt, dass es ihn irgendwo gibt, sondern ich bin mit ihm verbunden im Glauben. Ich bin in Christus. Das ist was anderes, als wenn man nur an ihn glaubt. Lass mich das an einem Beispiel deutlich machen. Es ist Hochsommer, 33 Grad, kann man sich im Moment schlecht vorstellen. Und du willst nur eins nach Feierabend so schnell wie möglich ins Freibad und da ins Wasser reinspringen. Natürlich, ne? Und du bezahlst den Eintritt und ziehst dich um und dann stehst du vor diesem schönen blauen, blau gestrichenen Becken und das Wasser funkelt in der Sonne und du sagst, ja, schön, ne? Aber du gehst nicht rein. Blöd, ne? Ja, das ist blöd. Natürlich willst du da rein, ins Wasser, dich abkühlen, dich erfrischen. Ja, und manchmal sind wir so blöd. Ich sag's mal einfach so, ja, entschuldigt. Wir stehen davor und gucken uns das an und sagen, ja, toll. Aber wir gehen nicht rein. Ja, in Christus ist was anderes, als nur vor ihm zu stehen und ihn zu bewundern. Ja, das können wir auch im Lobpreis machen. Wir können ihn bewundern, ja, super. Aber das ist erst der erste Schritt. Das ist so, als wenn man bei der Stiftshütte, wenn man im Vorhof stehen bleibt und nicht reingeht ins Allerheiligste. Ja, und das, ja, deshalb prüft euch, ob ihr im Glauben seid, ob ihr in Jesus seid, ob ihr wirklich mit ihm verbunden seid. Darauf kommt es an. Das ist das Allerwichtigste heute von meiner ganzen Predigt. Wenn du das so mitnimmst, dann ist alles gebongt, okay? Und drittens heißt das, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, ja, lebe ich denn eigentlich für Gott? Wie sieht da mein Alltag aus? Oder lebe ich eigentlich nur für meine eigenen Interessen? Habe ich mich eigentlich selber nur im Fokus? Ja, möglichst schnell vorankommen, Karriere machen, Geld verdienen, was aufbauen, Häuschen bauen und so weiter und so weiter. Und ich, ja. Oh Herr, segne mich doch, ne? Damit ich möglichst viel von all dem, was hier in der Welt ist, mitnehmen kann. Ja, so kann man auch, mit der Einstellung kann man auch durchs Leben gehen. Aber ist das wirklich das, was Jesus meint mit Nachfolge? Ich weiß nicht. Im Psalm 19, Vers 13, da steht, achso, entschuldigt, bin ein bisschen zu hinterher hier, da steht Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Ja, Verirrung oder ganz einfach gesagt Sünde, das bemerken wir ja oft gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Weil so wie ich lebe, das finde ich ja normal. Ne? Und das müssen wir manchmal jemand anders sagen. Und das muss mir Gott auch zeigen, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Und David spricht hier von den verborgenen Fehlern und Sünden, die uns beherrschen können, selbst dann, ja, wenn wir es nicht einmal bemerken, dass das falsch war. Zum Beispiel lassen wir manchmal zu, dass eine falsche Haltung sich in unserem Herzen so festmachen kann. Ja, Vorurteile gegen Leute, auch in der Gemeinde. Ja, der ist immer so komisch und so von oben herab und mit denen willst du nichts zu tun haben. Und wir verurteilen den anderen in unserem Herzen und halten noch daran fest und lassen noch nicht mal zu, dass unser Urteil mal hinterfragt wird, ob das überhaupt so ist. Vielleicht ist das gar nicht so, ne? Vielleicht ist der andere gar nicht so stolz und überheblich, wie er sich gibt. Vielleicht ist das nur Unsicherheit. Nur als Beispiel natürlich. Also, wenn du also betest, dann bitte Gott auch darum, dir die Fehltritte in deinem Leben zu zeigen, die dir bisher noch gar nicht bewusst sind. Das ist wichtig. Und ja, was ist dann, wenn dann bei dieser Selbstprüfung herauskommt, dass ich eigentlich gar nicht mehr in so einer guten Beziehung mit Gott lebe, dass ich gar nicht mehr wirklich so in Jesus bin, mit ihm verbunden bin, dass ich mich entfernt habe, dass ich gleichgültig und egoistisch geworden bin. Ja, was ist denn dann? Was passiert dann, wenn ich zum TÜV gehe mit meinem Auto und der TÜV findet heraus, hör mal zu, deine Bremsen, die sind echt total abgenutzt. Du darfst damit nicht mehr weiterfahren, du musst da was machen. Ja, was ist denn dann? Dann sind wir sauer. Dann schimpfen wir auf den TÜV, dass es den überhaupt gibt. Und wieso bin ich da überhaupt hingefahren? Und, ach Mensch, ne? Da können wir uns richtig ärgern, oder? Ja. Oder man könnte auch dankbar sein. Andere Alternativen sagen, boah, super, dass der TÜV das herausgefunden hat. Ich hätte mich ja totfahren können mit dem Auto. Ne? Nächste Situation, Vollbremsung, geht nicht mehr. Ne? Die Bremse reagiert nicht mehr. Und was passiert denn dann? Also, eigentlich ist es doch gut, wenn die Schwachpunkte in meinem Glaubensleben offenbar werden. Weil dann kann ich es ja auch reparieren. Wenn ich es nicht merke, ja. Ne? Und wie peinlich ist das, wenn die Polizei mich bei irgendeiner Routineprüfung, wo die mich anhalten, wo die mir sagen müssen, die Reifen sind glatt. Haben Sie das selber noch gar nicht bemerkt? Nö, habe ich mir noch nie angeguckt, die Reifen. Ne? Ja, das ist lebensgefährlich eventuell, ne? Gerade bei diesem Wetter, wenn es glitschig ist. Also dieser Peinlichkeit kann ich entgehen, wenn ich selber da auch auf mich aufpasse. Prüfe dich selbst. Oder lass dich prüfen, wenn es dir selber nicht alleine gelingt, dann bitte Gott einfach darum. Bitte Gott darum, dir zu zeigen, was repariert werden muss. So, das war der erste Punkt. Der zweite möchte ich so nennen, Schluss mit dem Vergleichen. Galater 6, Vers 4, jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Der Zusammenhang ist, wo Paulus sagt, wenn jemand meint, bedeutsam zu sein, obwohl er es nicht ist, dann betrügt er sich selbst. Und wir sollen uns selber prüfen, unser eigenes Werk, unser Handeln. Und wir sollen aufhören, gleichzeitig uns ständig zu vergleichen. Ja, wir tun das so oft. Ja, wir sind dann entweder neidisch, wenn wir uns vergleichen, weil wir meinen, dass oder denken, dass andere besser sind als wir. Oder wir werden überheblich, ja, weil wir meinen, ja, wir sind besser, anderen schlechter. Und ich glaube, dieses Vergleichen, das ist total destruktiv. Ja, das ist echt destruktiv. Das macht uns fertig. Das ist im Moment, also wenn man Medien anguckt, Fernsehen oder Internet, das ist so total in. Ich weiß, diese Ranking-Shows, ne? Man will das immer wissen, wer ist der Beste, wer ist der Beste. Und was passiert denn dabei? Ja, boah, ne? Klar, dieser Bohr-Effekt, aber gleichzeitig auch, was ist da mit denen, die zweite, dritte oder tausendste sind? Ja, das sind die Loser, ne? Die sind nichts wert. Die sollen sich am besten mal verstecken. Also, wir sollen damit aufhören, wir sollen unser eigenes Werk prüfen. Was habe ich heute für Jesus getan? Wie viel Zeit habe ich Gott gegeben, um sein Wort zu studieren, um zu beten? Habe ich heute einem anderen Menschen uneigennützig geholfen? Ja, wir bringen unseren Kindern das ja bei, wenn wir sie abends zu Bett bringen, dass sie noch mal so ein bisschen rekapitulieren. Was war denn heute? Was war denn schön an diesem Tag? Was war nicht schön? Wofür kann ich danken? Wofür kann ich bitten? Und nichts anderes ist das, auch als Erwachsener. Ja. Ehrlich sein, aber sich nicht ständig vergleichen. Naja, aber immerhin habe ich ja noch mehr getan als der andere. Ne? Gott, du kannst ja eigentlich stolz auf mich sein. Ja, wenn du das tust, also wenn du dein eigenes Werk prüfst, dann wirst du für dich selbst den Ruhm haben oder die Belohnung. Also du suchst nicht die Anerkennung von anderen, denn wenn du das tust, sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 6, ja, dann wirst du diesen Lohn bekommen von den Menschen, aber dann hast du auch deinen Lohn dahin, dann war es das auch. Ne? Schulterklopfen, gut gemacht, super, klasse, du bist der Beste. Ja, aber du möchtest doch eigentlich den Lohn von Gott haben, oder? Weil das bringt ja viel mehr. Wenn Gott einen belohnt, das ist ja tausendmal besser als dieses, ja, von Menschen so belohnt zu werden, gelobt zu werden, gefeiert zu werden. Deshalb sagt Jesus, was du tust auch, ist es beten, spenden oder fasten, tust in deinem Kämmerlein, dass kein Mensch sieht. Und dann kriegst du den richtig fetten Lohn von Gott. Ja, das lohnt sich wirklich. Und wisst ihr, wer so handelt, der wird auch freier von diesem sich vergleichen, was ich eben schon sagte. Denn dieses, wenn man sich immer nur vergleicht, dann führt das ja oft zu schlechter Laune. Denn es gibt immer Leute, die das besser können als ich. Die besser predigen können als ich, besser singen, besser kochen, was weiß ich, was es alles gibt. Kinder betreuen. Ja, es gibt natürlich immer bessere. Aber darauf kommt es bei Gott gar nicht an. Sondern Gott hat uns Gaben gegeben, jedem Einzelnen, ganz individuell. Und danach beurteilt er uns, ja, was wir damit machen, ob wir treu sind. Nicht, ob wir die Besten sind. Das ist für Gott uninteressant. Und wir sollen ja eigentlich lernen, immer mehr so zu denken, wie Gott denkt, oder? Jeder dient ihm mit der Gabe, die er empfangen hat. So gut, wie er es kann. Okay. Drittens. Achte auf dein Reden und Handeln. 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Hier ist der Zusammenhang Charakterbildung, Dienst und Vorbild, all das spricht Paulus hier an für seinen Mitarbeiter Timotheus. Leider bringen wir ja manchmal andere Menschen durch unser schlechtes Vorbild dazu, sich von Gott zu distanzieren. Ich habe das eben schon mal genannt, aber jetzt möchte ich das aus der anderen Perspektive anschauen. Also, es ist ja nicht richtig, sich von anderen Menschen von Gott abzuhalten. Das ist wahr. Aber andersherum sollten wir nicht der Anlass sein, dass die Leute sagen, nee. Also wenn ich mir den angucke oder die, dann möchte ich kein Christ sein. Ja, wir sollen nicht andere dahin bringen. Nicht der Anlass sein dazu. Deshalb sollen wir auf uns achten, sagt Paulus. Das ist unsere erste Verantwortung, nicht an den anderen herumzumeckern, was wir oft so gerne tun, sondern uns selbst im Spiegel zu sehen. Ja, wie lebe ich denn? Wie wirke ich denn auf anderen? Ich weiß, das ist sehr schwer manchmal. Ne? Heute Morgen am Frühstückstisch, da habe ich minutenlang aus dem Fenster gestarrt und bis meine Frau sagte, hey, hör auf zu grübeln. Was machst du da? Ja, sprich mit mir. Und das merkt man manchmal selber gar nicht, ne? Wie man wirkt auf andere. Dass man vielleicht abweisend wirkt. Dass man gesetzlich wirkt. Ja, das muss einem manchmal jemand anders sagen. Das ist richtig. Und man kann auch sogar andere darum bitten. Sag, hey, sag mir doch mal, ja, ich vertraue dir und wir haben eine gute vertrauliche Beziehung. Sag mir doch mal eigentlich, wie wirke ich auf andere? Ja, das ist manchmal gefährlich, so zu fragen, ne? Aber es ist auch gut, weil wir können uns selber nicht so objektiv beurteilen. Das ist unmöglich. Wir sind ja betriebsblind. Ja, wie wirke ich auf andere Menschen? Wie ist mein Auftreten? Bin ich Menschen zugewandt oder wirklich abweisend? Das ist ja nicht Schicksal. Wir müssen ja nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir können uns mit Gottes Hilfe verändern. Habe Acht auf dich selbst. Das meint auch, führe kein Doppelleben. Tja, das geht so schnell, ne? Wasser predigen und Wein trinken. Dieses Sprichwort meint ja, man fordert von anderen etwas, das man selber nicht einhält. Ich habe meiner kleinen Tochter mal beigebracht, dass man Kaugummis nicht einfach so in die Natur da reinspucken darf, sondern man soll die immer schön einwickeln und dann Mülleimer tun. Und irgendwann habe ich es aber selber getan. Sie hat es gesehen. Und das hat sie mir ganz, ganz bitter vorgeworfen. Papa, du hast das gemacht. Ne? Und dann musste ich mich echt entschuldigen vor meiner Tochter. Ja, das war falsch, was ich da gemacht habe. Ja, wir wirken unglaubwürdig. Unsere Worte haben keine Wirkung mehr bei unseren Kindern. Das wissen wir. Und nicht nur vor den Kindern, auch vor Erwachsenen. Also, aufhören mit diesem Doppelleben. ehrlich sein, aber auch wirklich sich bemühen und Gott auch darum bitten, Herr, gib mir Kraft, auch das umzusetzen, was ich sage, woran ich glaube. Auch dabei möchte ich nochmal sagen, es kommt nicht auf die Perfektion an, ja, dass Gott jetzt erwartet, dass wir gleich, was weiß ich, keine Fehler mehr machen und dass wir alles total super machen und christlich sind, sondern ja, dass wir uns dafür entscheiden, für diesen Weg. Es ist ja ein Weg, die Nachfolge. Ja? Es ist nicht, dass wir auf einmal wumms mit einem Moment perfekt sind, sondern das ist immer wieder diese Entscheidung. Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte so werden wie du, ich möchte das ernst nehmen, woran ich glaube, was ich sage, ich will es umsetzen. Hilf mir doch dabei. Ja, das ist eigentlich Christsein. Und wir wissen ja auch, Doppelleben zu führen ist letztlich ja sinnlos, weil Gott sieht sowieso, wie wir leben. Ja, Gott weiß das. Und Gott können wir eh nichts vormachen, nur höchstens Menschen oder uns selber. Aber vor Gott ist das sinnlos. Der zweite Bereich hier, den Paulus anspricht, ist ja, wie rede ich zu anderen? Was sage ich zu anderen? Was ist meine Lehre? Ja, auch wenn ich nicht hier vorne von der Kanzel spreche, aber Lehre bedeutet auch, ja, was sage ich meinen Kindern? Was sage ich meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen von Gott? Und wir müssen uns klar machen, sehr, sehr wahrscheinlich ist das, was unser Nachbar von Gott weiß, in erster Linie von uns geprägt, die wir am meisten Kontakt mit ihm haben. Ja, manchmal hoffen wir so, ach, irgendjemand anders wird ihm schon sagen, ne, meinem Arbeitskumpel, ja, ich tue mich so schwer, mit ihm zu reden. Ja, aber wir sind am nächsten dran, Leute. Ne? So, man muss auch mal da ganz klar sprechen. Wir sind verantwortlich für unsere Mitmenschen. Zumindest zum Teil. Natürlich ist er selber auch vor Gott verantwortlich. Aber was hört er denn von Jesus? Ja, von uns hört er es, von mir. Und deshalb ist das wichtig, unsere Lehre zu prüfen. Was ich denn so sage. Und das Zweite ist, ja, wie rede ich? Wie rede ich denn? Moralisch, gesetzlich? Ja, und die Welt ist so schlecht und die wird immer schlimmer und schlechter und man kann niemandem mehr vertrauen und die Politiker, die kannst du auch an den Pfeife rauchen. Und, aber Leute, wenn wir nur so reden, dann denke ich manchmal, ja, dazu muss man kein Christ sein. Ne? Das können auch die Nicht-Christen. Über die Welt meckern und ja, dadurch wird auch keiner gewonnen. Wie rede ich? Bin ich freundlich? Bin ich gewinnend? Kommt das auch irgendwo raus aus meinen Knopflöchern, die Freude, die Rettung, die ich doch habe? Ja, die Gewissheit, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes, ich komme in den Himmel. Das macht doch Freude, das macht uns doch frei. Und das soll auch dann auch irgendwo rausklingen und rausscheinen, wenn wir mit anderen über Jesus reden. Ich habe mal alle Predigten studiert, die Jesus und die Apostel gehalten haben. Alle evangelistischen Ansprachen und Predigten. Und das war so toll, weil da habe ich gemerkt, da ist so wenig, wie soll ich sagen, ja, eben von dem, was ich eben sagte, dieses Meckern und Schimpfen und Anklagen, sondern da ist sehr viel Gnade drin und sehr viel Werbung und Liebe von Gott. Ja, davon können wir ja nur lernen. Oder? Davon können wir doch nur lernen. Das wollen wir doch auch. Wir wollen doch Menschen gewinnen. Wir wollen Leute ja nicht fernhalten von der Gemeinde, sondern wollen sie ja, so wie ihr hier so schön alle Türen aufgemacht habt, ja, die sollen ja reinkommen. Und sie kommen nur, wenn sie etwas von der Gnade und von der Liebe erkennen können. Ich sagte ja am Anfang, dieses Thema ist eigentlich der Weg zu größerem Segen. Und davon bin ich auch überzeugt, wenn wir das tun, wenn wir uns selbst vor Gott prüfen, dann werden wir auch wachsen in der Nachfolge. Wir werden in unserem Wirken oder Handeln wachsen, wir werden in unserem Reden wachsen. Und Paulus sagt ja hier zu Timotheus, wenn du beständig auf dich selbst und dein Reden achtest, wirst du dich selbst und andere retten. Also es gibt ja eine Doppelwirkung der Nachfolge Jesu. Man rettet sich selber, ja, das ist klar. Und also wenn ich an Jesus glaube, an seinen Tod und seine Auferstehung, wenn ich in Jesus bin, mit ihm verbunden bin, dann rette ich mich selber sozusagen, obwohl natürlich ich nicht der Retter bin, sondern Jesus. Ihr wisst aber, was ich damit meine. Und das Zweite ist, ich rette die, die uns hören, die mich hören. Und ich kenne nichts Schöneres, als einen Menschen zu Jesus zu führen. Also wirklich, wenn man sein ganzes Leben anschaut, es gibt nichts Schöneres, nichts, was mehr befriedigt, was mehr Freude gibt, als einen anderen Menschen zur Gnade zu führen, zur Rettung zu leiten. Das ist wunderbar, das ist das Größte, unsere vornehmste Berufung. Und ich glaube, dafür lohnt sich auch die Mühe der Selbstprüfung. Ja, das ist mühevoll manchmal. Und wir möchten das vielleicht nicht so gerne. Ja, wir möchten lieber, dass die anderen sagen, ach, mit dir ist schon alles in Ordnung, bleib mal so, wie du bist. Ne? Ja, toll. Aber lasst uns ehrlich sein. Ja? Und wie gesagt, jeder steht für sich selbst vor Gott. Ja, wir sind nicht dazu berufen, Detektiv zu spielen. Wo ist denn bei dem anderen noch irgendwas nicht in Ordnung? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wo ist denn bei mir was nicht in Ordnung? Ja, wo habe ich mich denn entfernt von Gott? Wo lebe ich eigentlich nur noch für mich selber? Interessiere mich nur noch für mich selber? Lasst uns aufhören mit dem Vergleichen, mit diesem ganzen Ranking und lasst uns einfach darauf achten, ehrlich darauf achten, wie wir reden und wie wir handeln. Und das Wichtigste, ich sage es nochmal, was du mitnehmen sollst, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Meine persönliche Beziehung. Ja? Am Montag, am Dienstag, wenn ich keiner neben mir ist, wenn keine Gemeinde ist, kein Lobpreis, keine Predigt, wie bin ich dann mit ihm verbunden? Amen. Ich würde gerne auch mit euch beten. Jesus, du hast uns zu einem ganz tollen Weg berufen, den Weg der Nachfolge. Und du bist uns selbst ja vorausgegangen. Du hast es uns wirklich gezeigt, wie man leben kann mit Gott, wie man den Alltag mit ihm bewältigen kann, wie man Höhen und Tiefen leben kann mit dir. Und Herr, wir möchten so gerne mit dir wachsen. Wir möchten so gerne, dass von uns Segen ausgeht und dass wir selbst auch den Segen spüren. Und deshalb hilf uns auch bei dieser Selbstprüfung. Herr, wenn wir da manchmal so oberflächlich sind mit uns selbst, wenn wir Dinge nicht erkennen können, dann stell du uns den Spiegel hin, dann zeig uns, wie wir sind, Herr. Zeig uns einfach, ja, die Wirklichkeit. Danke, Jesus, danke, dass du uns da hilfst und dass du uns auch an die Hand nimmst, uns weiterführst, Herr. Amen.